Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGEHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Hallo und herzlich willkommen zu der 31. Episode vom IGEHO-Podcast heute mit dem Manjash Jos. Schön, dass du Zeit hast und dass ich da bei dir im Büro sein darf. Freut mich natürlich ganz besonders.
Danke, Andrin. Schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich, dass ich da ein Slot kriege bei dir. Und ja, bin gespannt, was wir heute besprechen.
Du bist schon mal ein Wolkenkapitän gewesen. Also das klingt jetzt nach einem super Job. Vielleicht kannst du selber kurz erklären, was das für eine Funktion war und wie es da dazu gekommen ist.
Ein Wolkenkapitän ist ein Film, den mal einer gedreht hat über das Cloud. Und dort habe ich ein Interview gegeben und dann ist es auch darum gegangen, dass das Cloud halt wie ein Schiff in den Morgen ableitet und dann am Abend wieder in den Hafen reingeht und dass man eigentlich unter dem Tag nicht viele Möglichkeiten hat, um dort entsprechend nachladen und dass man eigentlich muss ready sein für den Tag. Und darum ist das Wolkenkapitän dort ein bisschen entstanden.
Ehrliches Wort, heute bist du als Berater in der Gastronomie, Hotellerie oder Immobilienprojekt tätig. Du bist Mitinhaber und Geschäftsführer von der Suited and Booted Hospitality Partners AG. Du bist in verschiedenen Verwaltungsratsmandaten und ebenfalls mit deiner Firma, der Marenda AG, an einer lustvollen Mitarbeiterverpflegung interessiert und engagiert. Mit dir zu reden, das ist immer lehrreich und weil wir beide gerne Neues lernen und uns eben immer auch gerne und gut vernetzen, laufen wir uns immer wieder über den Weg. Jetzt freue ich mich aber sehr, dass es klappt und dass du eben Zeit hast für Hosting the Host. Das ist ein Podcast mit einer Tradition und zwar einer, der mit 3 Max-Frisch-Fragen anfängt. Du sagst mir einfach 3-mal eine Zahl zwischen 3 und 93 und los geht's.
15.
Entwickelt sich in der Ehe ein gemeinsamer Geschmack, wie die Möblierung ehelicher Wohnung vermuten lässt? Oder findet für Sie beim Kauf einer Lampe, eines Teppichs, einer Vase und so weiter jeweils eine stille Kapitulation statt?
Ein gutes Beispiel dafür. Wir müssen ein Auto kaufen und dann habe ich gesagt, look, ich habe einfach 2 Bedingungen. Eine ist, es ist kein Franzose und das andere ist ein Automat. Und gekauft haben wir einen geschalteten Renault. Damit wäre die Frage auch beantwortet.
Nächste Frage.
7.
Wem wären Sie lieber nie begegnet?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Weil ich begegne auch immer sehr gerne unterschiedlichsten Leuten, auch wenn ich. Weil es auch Leute, die nicht die gleiche Meinung sind oder die komplett eine andere Einstellung zum Leben haben, interessiert mich, warum sie diese Einstellung haben. Und darum ist das eine schwierige Frage und aus jeder Begegnung hat sich etwas ergeben, wo vielleicht lehrreich ist auf die eine oder auf die andere Seite. Von dem her, wenn man wirklich nie hat, ja, das gibt es praktisch eigentlich nicht.
Machen wir noch eine.
Ja, ich nehme die Nummer 76, das ist mein Jahrgang.
Gibt es Landstriche, Städte, Bräuche und so weiter, die Sie auf den heimlichen Gedanken bringen, Sie hätten sich für eine andere Heimat besser geeignet?
Ja, zu Mittel-Südamerika bin ich, dort würde ich gut herpassen. Ich habe einen Teil von meiner Verwandtschaft dort und habe viel Zeit dort verbracht und dort habe ich gut herpasst. Es ist so ein bisschen in dem ganzen Trubel von jetzt muss man liefern, das Manjana fällt mir ein bisschen ab und zu. Und das würde ich gut herpassen, ja. Immer mehr.
In der Vorbereitung für unser Gespräch heute hast du mir gesagt, dass du gerne über den aktuellen Puls der Gastronomie würdest reden. Kannst du mir 3 Sachen sagen, die man sich heute als Gastronom nicht mehr leisten kann?
Der Gast ist ja nicht bereit, das zu zahlen, was eigentlich eine klassische Gastronomie ausmacht. Aber trotzdem will er das haben, und zwar zum gleichen Preis. Und eigentlich muss man dem Gast nicht beibringen, aber man muss ihm verständlich machen, dass wenn er wenn er eine klassische Gastronomie mit Service, Tischtücher, wie auch immer alles wünscht, dass das etwas mehr kostet. Und dass jeder Gast eigentlich auch mitverantwortlich ist, dass man das so etwas am Leben kann behalten. Das heisst, ich kann mir es nicht mehr leisten, einfach nur auf mich selber zu schauen, sondern ich muss schauen, dass ich meine Gäste involvieren kann in den ganzen Prozess und wenn man eine Top-Leistung bringt, dass man auch entsprechend den Preis kriegt. Weil man sieht ja, unter dem Strich ist Gastronomie nicht rentabel in der Schweiz. Das ist einfach immer noch Fakt. Und das sind nicht die Systemgastronomien, die das ausmachen, sondern das sind Einzelbetriebe, Einzelmasken. Und dort muss man schauen, man kann sich auch nicht mehr leisten, nicht Kooperationen einzugehen. Man kann sich auch nicht mehr leisten, nicht zusammen zu arbeiten in diesen Themen. Man kann sich auch nicht mehr leisten, einfach einen eigenen Zug zu fahren, sondern man muss schauen, dass man sowohl die Lieferanten als auch Mitbewerber, als auch Kunden kann integrieren. Und das ist eigentlich, das kann man nicht mehr leisten, einfach nur mein Ding zu machen und nichts an mich herkommen zu lassen, sondern das habe ich wirklich, glaube ich, in Zukunft überhaupt absolut keine Chance.
Wenn du in ein Restaurant reinkommst, welche Kennzahlen schwirren dir so durch dein innere geistige Auge? Was checkst du als erstes ab?
Mitarbeiterkosten, ja. Das ist mir das Erste, was mir durch den Kopf geht. Schau, wie viele Leute es schaffen, schau, wie viele Gäste es hat, schau, was ein Menü kostet. Und dann fängt es bei mir schon rattern und sage, ja gut, wenn für 17.50 Franken das Menü, 4 Leute im Service und irgendwie 15 Gäste, dann muss ich mal die Rechnung, muss ich mal nicht den Rechner führen, dann weiss ich, das geht nicht auf. Und das ist ja das, was wir als erstes immer anfangen zu rattern. Ja.
Welche Sachen schmerzen denn ökonomisch, wenn du jetzt bei der Analyse von einem Betrieb jetzt ein bisschen genauer anschaust?
Dass vielfach Partnerschaften mit Immobilienbesitzern eingegangen werden, wo die Miete deutlich zu hoch ist. Was Fixkosten eigentlich, wo man unmöglich zahlen kann, wo man muss ich mich nachher einschränken in diesen Themen, wo der Gast merkt. Und eigentlich dort muss man schauen, dass man wirklich gute Lösungen findet mit dem Besitzer, dass man die Miete so tief oder so flexibel wie möglich kann behalten kann, dass man nachher auch die Möglichkeit hat, um noch mehr Mitarbeiter, mehr Dienstleistung, mehr bessere Qualität in den Produkten zu bieten. Sonst ist man dort schon am Anschlag mit einer zu hohen Miete. Das denke ich so ein bisschen.
Warum braucht denn Gastronomie eigentlich Berater?
Das ist eine Aussicht. Also die viele können das auch und wissen das auch, was sie haben. Oftmals ist es eine Aussicht, eine Drittmeinung. Vielfach ist es auch, dass man muss gegenüber einem anderen Gremium, sagen wir jetzt, die Geschäftsleitung muss gegenüber dem Verwaltungsrat etwas begründen, einen strategischen Schritt begründen. Und dann, kommt man halt dazu, dass man sagt, komm, könnt ihr uns das mal einfach auf der grünen Wiese durchrechnen. Man ist auch nicht im Hamsterrad drin, wie die operativ tätigen. Und von dem her denke ich, ist das so oft der Grund, wieso man Berater braucht. Und ja, wir haben jetzt über 300 Projekte begleitet in den letzten 8 Jahren. Und ich glaube, da hat man auch einen gewissen Rucksack, wo man dann als Kunde auch profitieren kann.
Welche sind so die gängigsten Klischees, die im Punkt der Wirtschaftlichkeit der Betriebe leider wirklich zutreffen? Du hast jetzt gesagt, zu hohe Mieten, das ist das eine. Gibt es noch andere?
Ja, es ist fehlendes Controlling. Oft einfach, das ist im Bereich Warenkosten und Personalkosten. Dass man einfach Leute einteilt und man nicht merkt, dass man eigentlich die halbe Person, die man am Schluss mehr reintut oder mehr einteilt hat, dass die genau die 30.000 Franken sind, die am Ende Jahr fehlen. Und über 10 Jahre sind es dann 300.000 Franken, die einem fehlen. Und das wäre vielleicht genau das gewesen, wo man hätte investieren in irgendeinem Bereich, wo dann der Gast wieder sieht. Und dass man dort eigentlich die Schrauben und die Controlling-Brille, die Controller-Brille zu wenig anhat, das ist sicher ein grosser Punkt. Und zwar eben Warenkosten, Personalkosten. Und
jetzt der Druck auf Gastronominnen und Gastronomen wird ja von allen Seiten immer höher. Du hast es schon ein bisschen angetönt. Welche sind jetzt die wichtigsten Schritte, damit man sein Restaurant auch in Zukunft noch erfolgreich führen kann?
Die wichtigsten Schritte sind kooperieren, aus meiner Sicht. Wirklich Kooperationen suchen, aktiv suchen mit Gleichgesinnten oder mit Leuten, die genau antizyklisch von einem arbeiten, sagen wir Winter-Sommer-Betriebe, dass man dort probiert, mit dem Personal zu jonglieren. Da sind auch schon ein paar Versuche misslungen, das ist mir auch bewusst, weil halt die Leute auch nicht beliebig umeinander schicken in der Schweiz von Weggis auf Arosa und die sind auch nicht immer gleich flexibel, das ist einfach nachvollziehbar. Aber trotzdem sind das Themen, die und dann natürlich ja, grösser werden, mehrere Betriebe haben, einen Overhead zu haben. Für 4 Betriebe ist genau der gleiche, wie wenn ich einen habe für einen Betrieb. Und auch in dem Thema schauen, gibt es Möglichkeiten, um Ja, um sich zusammenschliessen vielleicht in dem Thema. Dass man, ich glaube, Kooperation ist ein extrem wichtiges Wort in dem Thema.
Die Zahl der Gastrobetriebe nimmt trotz Corona seit 3 Jahren immer mehr zu. Das heisst, mehr Betriebe werden eröffnet als geschlossen. Das hat die SRF in der Sendung 10 vor 10 im Januar von diesem Jahr einmal berichtet. GastroSuisse, die hat stabile 22'000 Mitglieder. Ist doch alles gut? Gar kein Grund zur Panik?
Ja, das ist schon so. Das kommt aber auch von dem, dass durch den Einstieg in die Gastronomie relativ leicht fällt. Sagen wir mal so. Eine Autogarage würde natürlich nicht keiner öffnen, der keine Ahnung hat, von einem Auto flicken. Aber ein Gastronomiebetrieb sind doch einige Leute, die einsteigen und das Gefühl haben, das sei ja nicht so kompliziert. Und außerdem Ende Tag ist ja dann auch noch ziemlich viel Cash irgendwie im Portemonnaie. Und das muss doch irgendwie aufgehen. Und dass das ein bisschen zu diesen Zahlen führt, habe ich das Gefühl, dass das wirklich so auch oft ein Herzensprojekt ist von vielen Leuten. Ich wollte schon immer mal ein Kaffee, ich wollte schon immer mal ein Restaurant eröffnen. Und dass sie da in eine Branche einsteigen, die einfach eine der schwierigeren ist, um überhaupt irgendwie, wenn es nicht ein Hobby ist, zum da Freude dran kriegen, finanziell. Das haben viele einfach, das tun viele ausblenden. Und da gibt's natürlich auch, ja, da gibt's, das kann gut sein, dass es von dem kommt. Und das heisst überhaupt nicht, dass Quereinsteiger das nicht besser können oder auch mindestens gleich gut, wie das gelernt hat. Aber es sind halt auch viele dabei, wo einfach, zumindest einen Traum verwirklichen wollen.
Und ist das wirklich immer noch so? Also, ich meine, das ist ja etwas, wo man jetzt auch in den Medien immer und immer wieder gehört, das ist eine schwierige Branche, das ist eine personalintensive Branche, dass jemand mit so einem verblendeten Traum kann in die Realität gehen und wirklich allen Ernstes glaubt, auch noch erfolgreich sein damit.
Ja, das ist
das
so.
Erstaunt mich
das
sehr.
Mir erstaunt es auch immer wieder, aber ich glaube wirklich, wir zwei wissen das, Andrin, oder? Das ist eine Leidenschaft, die man hat für einen Bereich, wo mit Essen zu trinken und wo sehr viel Herzblut und sehr viel wo Leidenschaft getrieben ist, auch das Ganze. Und da macht man vielleicht auch mal irgendwie, blendet man etwas aus. Aber von dem lebt ja die Gastronomie eigentlich auch, oder? Und ich glaube nicht, dass es sind einfach ein paar mehr, die vielleicht dann wieder unten rausgehen. Oder es sind relativ viele im Siebli drinnen, aber wenn du ein bisschen schüttelst, gehen ein bisschen mehr aus als bei anderen, in anderen Branchen. Ich glaube, die Zahlen hat jetzt 10 vor 10 nicht ausgestrahlt in dem Sinn, dass sie gesagt haben, ja, wie viele von denen überleben denn überhaupt, von da immer dazukommen und neu dazukommen. Es sind ja praktisch in dem Fall auch wieder gleich viele, die gehen. Das weiss ja nicht immer, es sind relativ viele, die kommen und aber gleich viele auch wieder gehen, auf einer anderen Seite von dem her. Ja, es ist auch etwas wahnsinnig Schönes, aber es ist auch wahnsinnig intensiv und man muss das wirklich sehr, sehr gerne machen. Und man muss wissen, dass man muss ein bisschen Portemonnaie parat haben, um sicher mal die ersten Jahre können überwinden. Und ich will auch niemand davon abhalten, das zu probieren, auf keinen Fall. Weil eben, vor allem mit Quereinsteigern hat es schon extrem coole und spannende Projekte gegeben, wo nach wie vor Bestand haben, also, das wissen wir alle.
Wie viele Gastronomiebetriebe, und jetzt reden wir immer noch von der klassischen Gastronomie, das heisst, wir bleiben bei dem Feld, von der gewerblichen Gastronomie, sind deiner Meinung nach dann überflüssig?
30% sind für mich eigentlich überflüssig.
Du hast jetzt viel mit Investorinnen und Investoren zu tun, du hast den Immobiliensektor, das ist das eine. Und in einem Projekt rein, der macht sich so eine hübsche kleine Beiz immer gut. Muss denn das wirklich sein?
Es muss nicht immer sein. Also ich darf den Begriff auch nochmal bemühen. Da. Ich bin echt zu 50% Berater und zu 50% Abberater. Also von dem her, es ist so, dass wir sicher die Hälfte der Projekte empfehle ich wirklich nicht zu machen, nicht zu realisieren, weil es unter dem Strich einfach nichts bringt oder vielleicht zu viel ist an dem Ort und gar nicht notwendig ist. Und wovon aber von diesen 50%, die ich abrate, aber gleich wieder die Hälfte sicher gleich umgesetzt werden, weil sie sich einfach entweder in den Kopf gesetzt haben oder vielleicht haben sie es versprochen im Rahmen von der Projektentwicklung den und anderen Mietern, dass es da irgendetwas gibt. Und dann muss man es fast umsetzen und von dem her sind es dann eben gleich Haufen, die dann umgesetzt werden. Aber ja, also sicher die Hälfte, finde ich, von denen, die ich anfrage, sind sicher, die ich abrate.
Und jetzt gibt es aber auch die Mäzene, die dann so ein schickes, vielleicht Gourmet-Restaurant wollen, wo viel Handwerk auch im Spiel ist. Und dann wird es ja noch anspruchsvoller, dann am Ende vom Tag oder am Ende vom Jahr Geld zu verdienen. Was ratest du denen?
Ja, dann rate ich, ein Hotel rundherum zu bauen, wo das entsprechend kann abfedern kann und wo dann Teil ist von dem Gesamtprodukt eigentlich, oder? Und so als Einzelbetrieb, wo jetzt jemand nur will, reinen einen Gourmet-Tempel bauen, dann muss er auch wirklich ein grosses Portemonnaie haben. Sonst geht es einfach nicht auf.
Prominentes Beispiel in Zürich, Hotel Borolac schliesst das Gourmet-Restaurant. Also die haben ja genug Zimmer und der Preis ist auch nicht schlecht und die Auslastung ist auch nicht schlecht.
Das hat mich sehr erstaunt, aber kracht's müsst rechnen. Und haben gerechnet und haben wahrscheinlich den Schritt gemacht, dass sie gesagt haben, gut, das, was uns die ganze Zeit die Marge wegfrisst, lassen wir jetzt einfach weg. Und es ist ein teures Hobby, so einen Gourmet-Tempel, wie du vorher gesagt hast.
Wenn wir jetzt so einen klassischen Inflationscheck machen, um wie viel Prozent sind Dienstleistungen in der klassischen Gastronomie momentan zu tief oder sind sie korrekt berechnet oder bereits zu hoch?
Die Gerichte in einem klassischen Lokal in einer Stadt oder auf dem Land ist immer zu günstig. Sonst würde die Rechnung aufgehen. Also das ist, was ich am Anfang gesagt habe. Der Gast muss merken, wenn er das will, die klassische Gastronomie will, dann muss er mehr dafür zahlen. Und zwar nur für das Grundangebot. Und noch nicht von Haute Gastronomie oder etwas geredet, sondern wirklich eine klassische Beiz. Verlangt viel zu wenig.
Um wie viel Prozent müsste das deiner Meinung nach im Schnitt höher sein?
Sie machen etwa 3-4% minus Gastronomie über EBIT, oder? In der Schweiz. Das heisst, man müsste eigentlich, wahrscheinlich müssen wir 20% höhere Verkaufspreise haben, damit man das ausgleichen könnte.
Zu wie viel Prozent ist dein Job als Berater durch eine KI in Zukunft ersetzbar?
Ich glaube, so der ganze Analyseteil, der bei uns immer vorausgeht in einem Projekt, dass man sagt, man schaut den Standort an, man schaut die Bedürfnisse an, man schaut, das kann alles mit KI gemacht werden. Also das wird in 5-6 Jahren wird das nicht mehr brauchen. Was dann Schlussfolgerungen daraus sind, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Oder? Das kann noch nicht, da kann Vorschläge könnte ja da kommen, das ist auch so, aber die Erfahrung und das, was man alles ausprobiert hat und wo man gemerkt hat, das geht nicht. Und die Kreativität, das ist so ein bisschen das, was sicher noch länger nicht wird, weil KI ersetzt werden.
Also Journalisten sind gemäss dem Deutschen Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung und ihrem Job Futuromat, so heisst auch die Homepage, erst zu 17% ersetzbar, der Werbetexter ist zu 0% ersetzbar, die Automatisierbarkeit vom Koch, vom Beruf Koch, liegt schon bei 43% und jetzt dein Bereich, der Unternehmensberater, erst bei 13%.
Ich habe jetzt nicht Angst vor dem, also überhaupt nicht, sondern ich finde es ist eine spannende Entwicklung, die da abläuft und ich glaube auch, dass man da gewisse Themen kann eben wieder auch in die Digitalisierung der Betriebe einfließen lassen oder zum gewisse Prozesse optimieren, sei es mit der automatisierten Beantwortung von Gästekommentaren, Personalplanung. Für mich ist es eher etwas, was ich mir aneignen will. Wie kann man das nutzen? Wie kann ich das für meine Kunden einsetzen? Also auf der einen Seite ist natürlich klar, gewisse Bereiche von mir oder von uns als Berater fallen weg. Auf der anderen Seite kann ich als Berater auch meinem Kunden gewisse Sachen weitergeben und sagen, hey, schau, du kannst für deinen Betrieb optimieren, du kannst eben Personalplanung darüber machen, du kannst Food Waste Thematiken dort drin, optimieren. Du hast am Anfang angefangen mit dem Smart Fridge, wo ich als Mitinhaber mich in so ein digitales Projekt reingeköpfert habe, wo extrem spannend ist, wo ja auch ein Kühlschrank ist, wo lernt, wo eigentlich, wo weiss, heute wird so viel gebraucht und immer am Mittwoch braucht es ein bisschen weniger, sodass man eigentlich wirklich auch die ganzen Food Waste-Thematiken dort rein kann steuern. Und von dem her denke ich, da gibt es extrem spannende Spielfelder, die für die Gastronomie gut sind. Vielleicht gegen den Berater, aber vielleicht für die Gastronomie.
Welches sind denn so die gängigsten, die du jetzt nicht gesagt hast, bereits existierende Hilfsmittel oder technische Hilfsmittel, die man als Gastronom oder als Gastronomin jetzt unbedingt kennen und auch nutzen sollte?
Ja, eben, es gibt das Personalplanungstool, das heisst Gastromatic oder Zira AI. Es gibt zum Thema Food Waste etwas, das heisst WeKnow. Es gibt natürlich ChatGPT für die Themen, wo man sagt, hey, ich habe einen Bereich, der nicht so läuft, was könnten wir für Menüentwicklungen? Es gibt ja, wie heisst das, Tastewise oder so heisst es, glaube ich. In dem Bereich kann man sicher sehr gute Inputs abholen, auch wie man den Betrieb an für sich vermarktet, wie man Menü promotet, wie man allgemein mit Social Media umgeht, was gibt's da für Möglichkeiten? Also da kann man schon mehr, also wenn man früher bei Google gehabt und etwas eingeht, hat man halt, da ist schon viel mehr Fleisch am Knochen auch. Und ich glaube, das muss man schauen, dass man das kann richtig nutzen. Und dann kann man sicher etwas profitieren dort drinnen. Aber man muss auch noch ein bisschen warten, glaube ich, bis das wirklich so weit entwickelt ist, wie man das möchte.
Jetzt Unvorhersehbarkeit, das ist sicher ein von den grossen Nachteilen im Geschäft mit dem Gast. Bringen die gängigen Restaurant-Management-Systeme in diesem Punkt schon verlässliche Genauigkeiten an?
Wir haben ein Projekt für zum Beispiel ein Schwimmbad, oder? Dann ist es natürlich schon so, dass man alle Faktoren eingeben kann, was Ferien sind, was Mittwoch, Nachmittag und so weiter sind. Und das kannst du alles erfassen. Und dann kommt aber immer der Wetterfaktor dazu. Und der ist halt leider nur erst kurz vorher irgendwo Teil von dieser ganzen Vorausplanung. Von dem her denke ich, verlässlich ist es eigentlich nie ganz, 100%. Oder? Weil es hat immer Faktoren drin, die ich nicht berechnen kann, nicht beeinflussen kann. Und das ist oftmals in so Wetterthemen.
Inwiefern wird Gastronomie von künstlicher Intelligenz profitieren, wirklich profitieren können? Und ich meine jetzt nicht nur einfach effizientere Einsatzplanung von Mitarbeitenden.
Wenn man seine Angebotsplanung dem anpasst, was der Kunde effektiv bestellt oder will, und das automatisiert macht, indem man sagt, was hat ihnen gefehlt, und er das eingibt, und dann die Planung so kann anpassen, dass am Schluss das Angebot, wo man hat, genau den Bedürfnissen entspricht, wo der Kunde hat. Oder dass sogar der Kunde, dass man sogar weiss, wenn der Kunde reinkommt, was er schon will. Dann geht es dann schon so ein bisschen in eine Richtung, wo ich sagen würde, das wäre dann schon echt so ein bisschen futuristisch angehaucht, aber es ist auch mega spannend eigentlich, oder? Dass man am Schluss mehr Daten über einen Moment als man denkt. Und wenn man die kann, bündeln und wird dem Gastronom zur Verfügung stellen, dann gibt es auf einmal ein sehr personalisiertes Angebot, wo ich eventuell davon profitieren kann oder wo ich finde, ja, nein, dann kriege ich überall das Gleiche. Das ist auch wieder die Frage, oder?
Vielleicht könnten ja in Zukunft auch Social-Media-Plattformen so den Buchungsprozess von einem Tisch oder von einem Zimmer integriert werden. Oder man könnte schon dort ablesen, aha, das ist der und der, der postet das und das. Also das könnte ja auch eine Automatisierung sein.
Könnte eine Automatisierung sein. Das heisst natürlich immer, dass man auch seine Daten entsprechend freigibt und freigeben will. Aber also im Marketing wird das gemacht. Die Frage ist, ob man das auch wirklich aufs Angebot oder auf eine Auswahl vom Restaurant oder auf die Wahl vom Restaurant kann entsprechend ummünzen.
Ich habe letztens auf Mallorca sogar über WhatsApp, vielleicht sogar mit einer KI gechattet, zum einen Tisch in einem Gourmet-Restaurant buchen. Also auch das sind schon Anzeichen von, es geht in die Richtung.
Die Chatbots, das ist sicher ein guter, das ist ja nicht schlimm. Weil die sind mittlerweile recht gut und wenigstens redet jemand mit einem und das heisst nicht, wir sind gerade am Mittagsservice und das am Nachmittag um 4 Uhr immer noch und haben jetzt gerade keine Zeit, um mit ihnen zu reden.
Wie beurteilst du Roboter im Umgang mit dem Gast, also konkret im Service? Haben die eine sinnvolle Zukunft in der Gastronomie?
So zum Abräumen und als Gag, habe ich das Gefühl, im Moment ist das eher ein bisschen ein Gag, so ein bisschen ein Marketing-Gag und kann man schon vorstellen, dass das für gewisse Teilbereiche das könnte ein Modell sein, wo funktioniert. Eben, vielleicht so im Mensa-Bereich oder im Bereich, wo Familie, viele Familien sind und wo es darum geht, ein bisschen auch, ja.
Flughafen-Lounge.
Flughafen-Lounge zum Beispiel, ja genau.
Generation Z, die ist für Jobs in der Gastronomie ja schon schwer genug erreichbar. Was läuft bei der Generation A, also Alpha, ab? Das sind die, die zwischen 2010 und 2025, also die zum Teil eben auch noch gar noch nicht geboren sind. Was läuft denn bei denen ab?
Einerseits müssen Bedingungen gut sein, dass sie dort überhaupt arbeiten können und Möglichkeiten auch von 80% keine Zimmerstunde, mehr Ferien vielleicht als bei den anderen, in anderen Betrieben, dass man wirklich sagt, bessere Löhne zahlen. Und auf der anderen Seite denke ich auch, dass man in der Ausbildung bereits sagt, dass es nicht eine reine Kochlehre, Servicelehre und irgendwie, sondern dass man das vielleicht so könnte es noch ausweiten und dann den Beruf wirklich attraktiv machen mit den Bedingungen, aber auch inhaltlich spannender machen, weil der hat so viele spannende Facetten drin und dann kann man nachher immer noch sich spezialisieren in eine oder die andere Richtung. Ich glaube, das 3 Jahre Koch, 3 Jahre Service und so, das ist so ein bisschen. Ja, oder meine, das ist Generation Real. Vielleicht wird dann nachher so ein Real, ist ja, glaube ich, ein paar Sekunden, oder? Also 30 Sekunden. Und nachher wird vielleicht nur noch 10 Sekunden sein. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist extrem tief. Und 3 Jahre am gleichen Ding zu arbeiten, ist ja, das kann man sich fast nicht mehr vorstellen in dieser Generation wahrscheinlich.
Was sind jetzt Bedürfnisse von der Generation A oder was wären Bedürfnisse von der Generation A als Mitarbeitende und als Gäste? Weil Covid wird ja in dieser Generation zum Beispiel einen bleibenden Eindruck hinterlassen oder fehlt ein grosser Teil?
Also als Gast glaube ich habe selber 2 Kinder. Ist es so, und die sind jetzt nicht durch mich sind sie auch ein bisschen deformiert worden, was Gastronomie betrifft und Hotellerie. Und trotzdem ist für sie einfach das, die Geschwindigkeit und das Digitale und das ist einfach in dieser Generation wie drin. Oder sie wollen, dass es schnell geht und Essen ist schon gut, aber es ist auch nicht extrem wichtig. Oder so die Italianità, die ich sehr schätze, mit wo halt alles sich um Kulinarik dreht, wo ich auch 3-mal im Jahr muss auf Italien gehen, um das wieder mal einschnuffen und einessen und eintrinken. Das ist für mich schon ein Lebensgefühl, wo total abhanden gekommen ist. Und dann muss man kann gegen das ankämpfen als Gastronom. Oder man kann sagen, ja gut, wir haben einen Bereich, wo das eben abdeckt. Alle McDonalds, der Terminal haben, können bestellen, das Ding mitnehmen und irgendwo essen, wo sie es dann wollen essen und irgendwann essen, wenn sie es dann wollen essen. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Punkte. Und ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass es convenient ist für die Generation, dass es schnell geht, dass es convenient ist.
Inwiefern ist denn jetzt zum Beispiel der technische Einsatz von KI, aber auch Präsenz auf Social Media hilfreich im Umgang mit der neuen Generation in Sachen Mitarbeiterinnengewinnung?
Ja, das ist halt so ein Dschungel, gell? Aber mein Neffe hat einmal gesagt, was, du schreibst noch E-Mails? Und die hat gesagt, ja, es gibt eine Generation, die noch E-Mails schreibt. Und wenn ich jetzt heute sage Facebook, dann sagen die schon, Facebook habe ich schon lange nicht mehr und Insta ist auch schon wieder out und TikTok, ja, okay, für gewisse und das ist, ich glaube, da muss man jemanden ganz Jungs anstellen im Betrieb, wo weiss, wie die ticken und es ist eben nicht so steuerbar. Habe ich das Gefühl. Es ist so ein bisschen Cruise-Missile-mässig. Da du mal einen auf TikTok drückst und dann ist das Ding losgegangen. Und es schlägt schon überall ein bisschen ein. Aber man weiss nicht genau wo und man weiss nicht genau wie. Und da gibt's ja die Jael Meyer, die ja hilft, die Themen zu lösen, aber das sehr gut macht natürlich auch. Aber auch das, es ist nicht einfach alles steuerbar. gewisse Sachen passieren einfach.
Danke viel mal, Magnaschios, für deinen Zukunftseinblick von unserer nach wie vor faszinierenden Hospitality-Welt. Ich habe noch 5 kleine, schnelle Fragen für dich am Schluss. Bitte einfach antworten, ohne lang zu überlegen, aber du musst dich für eine von den beiden entscheiden. An der oder an Dratsch?
An der.
Zug oder Zürich?
Zürich.
Strategisch oder am Gast?
Am Gast.
Reservieren oder nicht reservieren?
Reservieren.
Eröffnen oder nicht eröffnen?
Eröffnen.
Merci, Magnasch, fürs Mitmachen. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder und sehen uns spätestens im November an der IGO in Basel. Danke fürs Reinhören. Die letzten Worte die gehören dir, Magnasch. Ich sage Ciao und Adia.
Danke allen, die noch etwas mega Lässiges und Cooles machen in der Gastronomie. Ich freue mich darauf, was alles noch kommt.
Das war der IGO-Podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's auf www.igeho.ch.